FiPod, ein philosophischer Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu der dritten Folge der Podcast-Reihe KI, der klügere Mensch. Möglichkeiten und Grenzen von KI unter erkenntnistheoretischem Aspekt. Ich bin Johanna Feiner und möchte mit euch heute über das Thema Deepfakes reden, wie eine Schnapsidee die KI-Welt auf den Kopf stellt. Deepfakes als Gefahr für die Demokratie. Diese reißerische Schlagzeile der Bild möchte ich zum Anlass nehmen, mir die Deepfake-Technologie etwas genauer anzusehen. Wie viel Gefahr steckt denn wirklich hinter dieser Technologie und welchen Nutzen können wir vielleicht auch aus ihr ziehen? Um das zu klären, fangen wir am besten bei dem Begriff Deepfake selbst an. Was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff? Das Wort Deepfake ist kein ganz normales Wort, denn es handelt sich dabei um ein sogenanntes Kofferwort, das aus dem Begriff Deep Learning, also tiefes oder maschinelles Lernen, und dem Wort Fake, also Fälschung und Nachahmung, besteht. Aber was genau sind denn Deepfakes? Deepfakes sind realistisch wirkende Medieninhalte, also zum Beispiel Fotos oder Audioaufnahmen oder Videos, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz gefälscht oder abgeändert wurden. Deepfakes sind letztendlich also künstliche oder synthetische Medien. Mit Hilfe von Programmen und Apps und entsprechenden Softwaren ist im Prinzip heutzutage jeder in der Lage, täuschend echte Videos oder Fotos oder auch Audiosequenzen zu erstellen. Der zugrunde liegende Algorithmus dieser Technologie entstand im wahrsten Sinne des Wortes aus einer Schnapsidee heraus. Denn der Erfinder oder Entwickler dieser Theorie, Ian Goodfellow, der zu der Zeit ein Doktorand an der Universität Montreal war, war in einer Bar mit weiteren Doktoranden und feierten den Doktortitel eines der Anwesenden. Bis zu diesem Zeitpunkt musste KI eindeutig gelabelte Datensätze vorgelegt werden, mit denen sie lernen konnten oder aufgrund dessen sie lernen konnten. Diese Art des Lernens wird als Deep Learning bezeichnet. Zum Beispiel werden einer KI Massen an Bildern von Katzen gezeigt und diese Katzenfotos müssen oder sind als eindeutig Katzenfotos gelabelt. Also man gibt der KI Katzenfotos und sagt, so sieht eine Katze aus. Zum Testen der Theorie werden ihnen auch eine Menge an Fotos gegeben, auf denen eindeutig keine Katze zu sehen ist. Im Anschluss ist die KI dann in der Lage, Fotos von Katzen im Vergleich zu Fotos ohne Katzen eindeutig zu unterscheiden. Auch wurden zu diesem Zeitpunkt bereits neuronale Netzwerke verwendet, die aufgrund des erlernten Datensatzes in der Lage waren, Bilder zu erstellen. Allerdings waren die Ergebnisse noch überhaupt nicht zufriedenstellend und man konnte immer noch den Unterschied erkennen zwischen echten Katzenfotos und erzeugten Katzenfotos. Beispielsweise fehlten den erzeugten Katzen Ohren oder die Pfoten sahen super unecht aus. Darüber hinaus ist diese Methode sehr, sehr zeit- und arbeitsintensiv. Denn es musste immer einen Mitarbeiter geben, der eben für die KI einen Datensatz bereitstellt und ihn eben auch labelt. Also in dem Fall jetzt, das ist Katze, das ist keine Katze. Und das ist eben wirklich sehr, sehr intensiv und man braucht eine große Menge an Daten. Die Idee von Ian Goodfellow war es also, zwei neuronale Netzwerke zu verwenden, die gegeneinander eine Art Katz-und-Maus-Spiel spielten. Am selben Abend verließ er die Bar und schrieb noch in der Nacht den Code, der heute als Deepfake-Technologie bekannt ist und der auch Generative Adversarial Networks oder kurz GAN oder auch zu Deutsch erzeugende gegnerische Netzwerke beruht. GAN ist ein Algorithmus für unüberwachtes Lernen. Wie eben schon kurz angedeutet, besteht das Ganze aus zwei künstlichen neuronalen Netzwerken, die ein Spiel miteinander bzw. gegeneinander spielen. Wobei einer von beiden, der Generator genannt wird, Kandidaten erstellt und erzeugt und der andere, der Diskriminator genannt wird, diese Kandidaten bewertet. Ziel des Spiels für den Generator ist es dabei, Ergebnisse nach einer bestimmten Verteilung zu erstellen, während das Ziel des Spiels des Diskriminator ist, die Ergebnisse des Generators von der echten und vorgegebenen Verteilung zu unterscheiden. Auf diese Art und Weise gleicht sich die erzeugte Verteilung nach und nach an die echte Verteilung an und beide Netzwerke lernen voneinander. Das Ganze klingt jetzt erstmal ein bisschen kompliziert, aber mit einem Beispiel wird das leicht verständlich. Bleiben wir bei dem Beispiel Katzenfotos. Dem Diskriminator werden vorher ein paar Fotos gezeigt, wie eine Katze aussieht. Und gegen dieses erlernte Katzenbild prüft der Diskriminator die erzeugten Bilder des Generators. Sprich, die ersten Runden wird der Diskriminator quasi immer gewinnen und die erzeugten Bilder des Generators ablehnen und als keine Katze klassifizieren. Durch diese Ablehnung jedoch lernt der Generator, sich so an die Wahrheit eines Katzenfotos anzunähern, dass es pro Runde und Runde immer schwieriger wird für den Diskriminator, die erzeugten Bilder des Generators von einer echten Katze zu unterscheiden. Durch dieses Spiel verbessern sich beide Netzwerke konstant gegenseitig, was bei ausreichender Trainingszeit dann dazu führt, dass die generierte Verteilung, also das generierte Katzenfoto, wenn wir in dem Beispiel bleiben, nicht mehr von einem echten Katzenfoto zu unterscheiden ist. Aber wie und auf welche Art und Weise ist uns die Deepfake-Technologie vielleicht bisher schon in unserem Alltag begegnet? Und wie das eingangs erwähnte Zitat von der Bild-Zeitung schon vermuten lässt, war das vor allem leider nicht auf die positivste Art und Weise. Ein sehr gutes Beispiel, das sehr viel Medienaufmerksamkeit bekommen hat, war das Gespräch zwischen der Oberbürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, mit dem Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, Anfang des Jahres. Bei dem Telefonat wurde sowohl Ton als auch Bild übertragen und für die ersten 15 Minuten etwa schien es ein völlig normales Gespräch zu sein. Erst nachdem die Frage aus Kiew kam, wie Berlin mit Ukrainerinnen und Ukrainern umginge, die nur wegen der Sozialleistung nach Berlin kämen und ob Berlin Kiew unterstützen könne, diese Ukrainer oder generell Ukrainer und Ukrainerinnen wieder zurückzuschicken, um dort für die Ukraine zu kämpfen, wurde Berlin langsam skeptisch. Als dann weiter die Frage aufkam, ob Berlin Kiew bei der Organisation eines Christopher Street Days unterstützen könne, wurde das Gespräch von Seiten Berlin beendet. Und in der Tat stellte sich heraus, dass Frau Giffey an diesem Tag nicht mit dem echten Vitali Klitschko telefonierte, sondern mit einem Fake-Vitali Klitschko. Und während dieser Vorfall für Frau Giffey vielleicht ärgerlich war, zeigt es dennoch, welches Potenzial diese Technologie hat und auch, wie gefährlich sie sein kann. Da ein großer Datensatz an Videos und auch Tonaufnahmen sehr, sehr hilfreich ist, um wirklich echte Fälschungen oder gute Fälschungen zu erzeugen, geraten dabei besonders Politiker oder Personen des öffentlichen Lebens in den Fokus, da von ihnen eben sehr, sehr viel Material online zur Verfügung steht. Gefährlich wird es aber vor allem dann, wenn die Technologie dazu verwendet wird, um beispielsweise eine Wahl zu manipulieren, indem beispielsweise Kandidaten diskreditiert werden. Außerdem besteht für Diktaturen die Möglichkeit, die Technologie zu missbrauchen, um propagandistische Mittel in den Umlauf zu bringen oder die Technologie im schlimmsten Fall für Kriege oder Überfälle auf andere Länder zu missbrauchen. Aber auch für uns als Bürger im allgemeinen und normalen Leben kann die Deepfake-Technologie ein Problem werden. Denn im Zeitalter der Digitalisierung werden oft Videoanrufe durchgeführt, um sich beispielsweise für die Eröffnung eines Kontos bei einer Online-Bank zu authentifizieren. Prinzipiell kann also die Deepfake-Technologie anderen dazu dienen, mit beispielsweise meinem Namen und in meinem Namen ein Konto zu eröffnen, um es dann im Anschluss für kriminelle Geschäfte zu missbrauchen oder eben auch in meinem Namen Schulden anzuhäufen. Auch öffnet es Betrügern die Türen für einen quasi Next-Level-Enkeltrick, nenne ich es mal, bei dem die Stimmen vielleicht sogar in Verbindung mit einem Video dazu genutzt werden könnten, arglistisch vertrauenswürdige Menschen zu täuschen. Es ist daher wichtig, uns und unsere Liebsten, aber auch die gesamte Gesellschaft dafür und für dieses Thema zu sensibilisieren und auch aufzuklären, dass es eben diese Problematik gibt, dass es Deepfakes gibt und dass es diese Technologie gibt. Und in den letzten Jahren haben wir ja auch gelernt, dass es zum Beispiel wahrscheinlich eher keine gute Idee ist, auf einen Link in irgendeiner Mail zu klicken, Nur weil ein Prinz aus Afrika beispielsweise behauptet, ein entfernter Verwandter zu sein und sein Erbe mit uns teilen zu wollen. Deshalb bin ich zuversichtlich und denke, dass wir es auch hinbekommen sollten, zu verstehen, dass ein Video möglicherweise gefälscht ist. Auch wenn uns das schwerfällt, denn wenn wir jemanden sehen, wie er etwas sagt, war bisher immer gewährleistet, dass dieser Mensch das eben auch gesagt hat. Und wir neigen dazu, Leuten zu glauben, wenn sie uns etwas sagen, dass sie es sind und dass sie es sagen. Also können wir oder wie können wir uns konkret vor Deepfakes schützen? Und wie oder woran erkenne ich Deepfakes und kann sie vielleicht entlarven? Die Bundesregierung rät dazu, Videos immer auf der höchsten Qualitätsstufe zu sehen, da wir dann die meisten Details erkennen können. Wir sollten dabei besonders auf die Mimik wie Blinzeln oder Stirnrunzeln achten, da oft solche Details noch nicht ganz perfekt gefälscht werden können. Auch die berühmte Zornesader kann nicht perfekt dargestellt werden oft. Und in der höchsten Qualität lassen sich solche kleine Ungereimtheiten oder Verzerrungen oder ähnliches eben gut erkennen. Und außerdem sollten wir immer die Quellen hinterfragen. Genau wie bei Textstücken sollten wir das eben auch bei Videos tun. Wer hat dieses Video veröffentlicht und handelt es sich dabei um eine seriöse oder glaubwürdige Quelle? All das sind Strategien, wie wir eventuell Deepfakes erkennen können oder wie wir uns davor schützen können. Allerdings kann uns dabei auch die Deepfake-Technologie selbst helfen, denn man kann sie auch gegen sich selbst richten. Wir können Deepfake-Technologie dahingehend trainieren, eben echte Videos von gefälschten, von gedeepfakten Videos zu unterscheiden und uns so einen Anhaltspunkt zu geben, okay, ist das Video echt oder ist es eher eine Fälschung? Aber wie leicht ist es denn überhaupt wirklich, ein Deepfake zu erstellen? Und dazu habe ich ein kleines Selbstexperiment durchgeführt und habe bei Google einfach den Suchbegriff Deepfake Audio Software eingegeben und habe auf den ersten Link geklickt, der mir angezeigt wurde. Und dabei bin ich auf der Seite Resemble AI gelandet und habe mich dort registriert und musste anschließend nur 30 Sätze einsprechen. Und das Ganze, also inklusive Google-Suche und Registrierung und Sätze einsprechen, hat tatsächlich auch einfach nicht länger als 10 Minuten gedauert. Und anschließend hat das Ganze dann etwa 30 Minuten gedauert, bis ich meine eigene Stimme als Deepfake nutzen konnte. Und das Ganze hat dann so funktioniert, dass ich in ein Textfeld irgendeinen beliebigen Satz oder Text eingeben konnte und dann wurde dieser Text gesprochen und gefaked. Und davor hatte ich ehrlicherweise keine großen Vorstellungen oder Erwartungen davon, wie das dann letztendlich wirklich klingen würde. Aber wenn ich diese Erwartung hätte formulieren sollen, hätte ich mir irgendwas vorgestellt, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwas wie eine Bahnhofsansage erwartet, wo es schon sehr menschlich klingt, aber eben die Betonungen nicht stimmen und man doch noch klar an Wort- oder Satzübergängen erkennen kann, dass es eben keine echte Stimme oder keine menschliche Stimme sein kann. Und da ich nur eine Testversion verwendet habe, ging das Ganze nur auf Englisch, aber ich habe als Satz in das Textfeld geschrieben, "The apple does not fall too far from the tree." Und als ich das dann abgespielt habe, habe ich mich selbst diesen Satz hören sagen. Und das war super verrückt, weil es wirklich eins zu eins klang wie ich. Und ich bin richtig überrascht, wie gut und wie schnell das ging und vor allem, wie wenig Daten benötigt wurden. Also ich musste wirklich nur 30 Sätze einsprechen und anschließend war das Programm in der Lage, quasi mich und meine Stimme zu faken. Und damit ihr euch davon selbst ein Bild machen könnt, habe ich das Ganze als ein kleines Beispiel hier mal eingefügt. The apple does not fall too far from the tree. The apple does not fall too far from the tree. Genau, und eins dieser Audiosequenzen war meine Deepfake-Stimme und eins davon war meine echte Stimme und ich finde es echt verblüffend, wie ähnlich wir uns tatsächlich klingen. Und beim Bedienen der Seite ist mir aufgefallen, dass die Zielgruppe dieser Seite eigentlich auf Firmen abzielt. Aus diesem Grund habe ich mich dann anschließend gefragt, welche weiteren Anwendungsgebiete es für Deepfakes gibt oder welche positiven Anwendungsgebiete und Bereiche es für Deepfakes gibt und welche Anwendungsgebiete in Zukunft möglich sein werden. Und eins dieser Anwendungsgebiete, in der man Deepfakes nutzen kann, ist eben die Welt der Werbung. Denn Werbungen werden produziert und mithilfe der Deepfake-Technologie kann es möglich sein, die Werbung einmal zu produzieren und sie dann aber mit ein und derselben Stimme diese Werbung eben in verschiedenen Ländern auf verschiedenen Sprachen auszustrahlen. Und oft sieht man eben auch, dass prominente Produkte großer Marken bewerben und mithilfe der Deepfake-Technologie würden sie nicht mehr zwingend physisch anwesend sein, wenn diese Werbung gedreht wird, sondern die Deepfake-Technologie würde es möglich machen, sie in diesen Werbespots erscheinen zu lassen, ohne dass sie tatsächlich jemals physisch anwesend gewesen sein müssen. Was in dem Fall und auch in allen anderen Anwendungsbereichen jedoch definitiv klar sein sollte, ist, dass diese Art der Verwendung immer genehmigungspflichtig sein muss. Also die verwendete Person und ihre Stimme oder Bild, wie auch immer, je nachdem was verwendet wird, muss immer zustimmen und auch immer dem Verwendungszweck jeweils zustimmen, da jeder Mensch das
Urheberrecht an seiner Stimme und seinem Bild besitzt.
Prominente, die eben in Werbungen oder zu Werbungen benutzt werden, sind Schauspieler und auch die große Filmindustrie, auch Hollywood, kann eben von der Deepfake-Technologie profitieren. Der Goldstandard in der Filmindustrie ist zurzeit CGI, also Computer Generated Imagery, und damit werden Special Effects oder unrealistisch übermenschliche Kampfszenen oder unrealistische Orte werden eben durch CGI erzeugt. Und das sieht dann so aus, dass Schauspieler vor dem berühmten Green Screen, also einer grünen Leinwand, schauspielern und dann erst im Nachhinein am Computer die Umgebung und die Effekte eingefügt werden. Dabei werden dann am Computer in einem 3D-Modell realistisch aussehende Bilder erzeugt. Und das Ganze geht meistens aus von irgendeiner Art Zeichnung oder eines Tonmodells. Und diese Art der Bild- und Filmbearbeitung ist super teuer und auch sehr, sehr zeitaufwendig und sehr, sehr technisch, weshalb CGI rein theoretisch von der Deepfake-Technologie abgelöst werden könnte, da diese im Vergleich super schnell ist, nicht viel Input braucht und dementsprechend nicht so arbeitsintensiv und auch nicht so teuer ist. Das heißt, mithilfe der Deepfake-Technologie könnte zum Beispiel Bruce Willis, der ja seine Hollywood-Karriere aufgrund einer Erkrankung, die seine Sprache betrifft, beendet hat, weiter Stirb-Langsam-Filme drehen. Und genau wie die Filmindustrie kann auch die Industrie der Spielentwicklung massiv von Deepfake und der Deepfake-Technologie profitieren, indem sie dazu genutzt wird, die Grafik noch realistisch werden zu lassen. Und ein besonders interessanter Teil davon ist vielleicht die virtuelle Realität noch realer und noch wirklicher zu machen. Da ich Bruce Willis schon erwähnt habe, können Menschen, die aufgrund von einer Erkrankung, zum Beispiel ALS, die ihre Fähigkeit verloren haben, dadurch zu sprechen oder dessen oder deren Sprachfähigkeit infolge einer Krankheit beeinträchtigt ist. Diese Menschen können eben auch von der Deepfake-Technologie profitieren. Und ein sehr prominentes Beispiel von ALS war Stephen Hawking. Und ich glaube, jeder von uns und von euch kennt diese markante robotische Stimme, die von eben seinem Sprachcomputer ausging. Und mithilfe der Deepfake-Technologie wäre Stephen Hawking heute theoretisch in der Lage gewesen, eben eine normale und menschliche Stimme zu haben und mit dieser zu kommunizieren und eventuell sogar mit seiner eigenen, vorausgesetzt es gäbe oder es gibt Aufnahmen von und mit seiner Originalstimme. Des Weiteren können auch Menschen mit einer sprachlichen Beeinträchtigung wie Stottern eben von dieser Technologie profitieren, indem sie sich zum Beispiel dadurch online sehr selbstbewusst zeigen können und selbstbewusst auftreten können, aber eben auch im realen Leben auf diese Technologie zurückgreifen können. Aber nicht nur für Menschen mit angeborenen oder erworbenen Sprachproblemen, beispielsweise durch einen Schlaganfall oder ähnliches, kann die Deepfake-Technologie auch eine Hilfe sein für Menschen, die Probleme mit Lesen und mit Schreiben haben. Denn mithilfe dieser Technologie kann Text auch sehr, sehr einfach in Sprache umgewandelt werden. Und einen ähnlichen Ansatz verfolgt Googles Lookout, die blinden Menschen als eine Art Blindenhund oder Blindenleithund dienen sollen, indem sie Gegenstände und Personen oder Text versprachlicht der betroffenen Person mitteilen. Das Ganze funktioniert oder soll funktionieren über eine Kamera, die am Körper des Betroffenen angebracht ist, die Umgebung filmt und dann anschließend relevante Informationen per Sprache an den Träger weitergegeben werden. Das soll helfen, gerade Blinden ein Stück Unabhängigkeit wieder zurückzugeben, da sie ja oft nur in bekannten und auswendig gelernten Mustern und Orten sich zurechtfinden. Und auf diese Art und Weise könnten sie eben durch die Bilderkennung oder die Ortserkennung, angenommen, man steht an einer Ampel oder an einer Kreuzung, über diese Technologie könnten sie dann eben herausfinden, wo sie sich befinden und eventuell gekoppelt mit beispielsweise Google Maps dann eben sich an einen Ort, an den sie gerne möchten, selbst navigieren, ohne jemals zuvor dort gewesen zu sein oder gewesen sein zu müssen und ohne auf die Hilfe von einer dritten Person angewiesen zu sein. Auch ein sehr, sehr interessantes Einsatzgebiet für die Deepfake-Technologie ist das Schulsystem oder die Schule im Allgemeinen. Denn mit Hilfe der Deepfake-Technologie könnte zum Beispiel im Fach Geschichte historische Persönlichkeit wieder zum Leben erweckt werden und eben auf diese Art und Weise ein interaktives und spannendes Lernumfeld schaffen.
Und den Kindern, Jugendlichen und generell Lernenden Spaß und Lust am Lernen zu wecken.
Und das Ganze lässt sich auch auf oder für Museen sagen. Denn dort könnte die Technologie dazu benutzt werden, beispielsweise Maler ihre Geschichte hinter den Bildern selbst erklären zu lassen. So was Ähnliches wurde in St. Petersburg in Florida gemacht, im Dalí-Museum. Dort wurde Dalí zum Leben erweckt. Und in Moskau wurde mit Samsungs AI die Mona Lisa ins Leben geholt. Also super spannende und interessante Ansätze, mit denen eben Kunst Leuten näher gebracht werden können, die vielleicht aus verschiedenen Gründen sonst eher kein Freund von Kunst sind oder denen eben ein trockener Museumsbesuch mit Bildern von irgendwelchen Malern und langen Texten einfach keinen Spaß macht. Auch in der Bildbearbeitung kann die Deepfake-Technologie super hilfreich sein, denn sie kann mittlerweile schlechte Auflösungen von Fotos umwandeln in sehr, sehr hohe Auflösungen oder Fotos, die verwackelt sind oder ausgeblichen sind über die Zeit. Genauso können eben historische Fotos wieder aufgearbeitet werden und Schwarz-Weiß-Fotos auch koloriert dargestellt werden. Auch ein weiterer und sehr, sehr interessanter und spannender Aspekt ist, dass die Deepfake-Technologie eben auch zur Anonymisierung von einzelnen Personen oder Personengruppen genutzt werden können, die beispielsweise Aktivisten oder politische Aktivisten sind, die andernfalls, wenn sie ihr Gesicht und ihre Stimme zeigen würden, Verfolgung und Anfeindungen ausgesetzt werden, wenn sie beispielsweise Missstände in ihren Ländern offenbaren. Und im gleichen Zuge kann eben die Deepfake-Technologie Journalisten helfen, ihre Quellen besser, indem diese eben auch anonymisiert trotzdem mit Gesicht und Stimme dargestellt werden können. Selbst der Einsatz der Deepfake-Technologie in der Kriminologie ist definitiv denkbar und ist tatsächlich auch schon verwendet worden, indem ein Tathergang mittels eines Handyvideos, Überwachungskameras und eines Autopsieberichtes rekonstruiert werden konnte und so Ermittlern wichtige Ermittlungsansätze und Punkte gebracht hat bzw. geben konnte.
Vor dem Zusammenhang kann die Deepfake-Technologie auch für Hinterbliebene eingesetzt werden, zum Beispiel für die Trauerbewältigung. Und zwar so, dass Angehörige sich über ein Deepfake von ihren Lieben verabschieden können, falls es zu einer Situation kam, in der das nicht rechtzeitig geschehen konnte, verursacht durch Schicksalsschläge wie Krankheiten oder Unfälle oder falls eine große räumliche Entfernung das rechtzeitige Verabschieden unmöglich gemacht hat. Oder auch, falls jemand den Tod eines Angehörigen nicht verwinden kann, kann es helfen, wenn die Betroffenen sich über ein Deepfake von ihren geliebten Personen und Menschen verabschieden können. Das Ganze sollte allerdings im Rahmen einer medizinischen und psychologischen Betreuung stattfinden, sodass die Betroffenen nicht in eine Art Traumwelt gefangen werden. Es gibt jetzt leider keinen guten Übergang von einem so intensiven und ernsten Thema zu dem nächsten Anwendungsbereich, nämlich der Welt der Mode. Denn
selbst beim Online-Shopping kann die Deepfake-Technologie auch verwendet werden, indem wir quasi in der Lage sind, Online-Klamotten anzuprobieren und uns auch entscheiden können dann, okay, ja, sieht cool aus, nee, das passt nicht so, das ist zu eng. Also auch in diesem Bereich gibt es super viel Potenzial für die Deepfake-Technologie. Genauso ist es möglich, eben Möbel virtuell in unser Wohnzimmer zu stellen und zu gucken, passt es von den Maßen, passt es zum Rest der Einrichtung und uns da einfach mal ein bisschen durchzuprobieren.
Also ihr merkt schon, das ist wirklich ein super, super umfangreiches Thema und es gibt wirklich jetzt schon umfangreiche Anwendungsgebiete oder eben zumindest Ideen und Ansätze für Anwendungsgebiete. Und ich denke, dass es in Zukunft nur mehr werden. Und letztendlich, wo es technologischen Fortschritt gibt, gibt es auch immer Menschen, die diesen technologischen Fortschritt zu ihrem eigenen Vorteil ausnutzen und missbrauchen. Ich finde es deshalb super wichtig, dass wir uns mit dem Thema ernsthaft auseinandersetzen. Und nicht nur wir, sondern auch unsere Politik. Es sollte klare Richtlinien und Regeln geben, wie die Deepfake-Technologie zu verwenden ist, für welche Verwendungszwecke es passend und sinnvoll ist. Und das heißt nicht, dass wir nicht über die Gefahren reden sollten. Im Gegenteil. Ich wünsche mir eine richtige Diskussion über dieses Thema. Aber zu einer Diskussion gehört es, dass alle Seiten beleuchtet werden. Und im Moment habe ich das Gefühl, dass bisher in Bezug auf die Deepfake-Technologie nur auf ein Thema eingegangen wird und das eben nicht zuletzt auch wegen solchen Schlagzeilen wie von der Bild. Ich würde mir deshalb wünschen, dass auch die positiven Seiten und positiven Anwendungsbeispiele mehr Gehör finden würden und dass das riesige positive Potenzial dieser Technologie erkannt und wertgeschätzt wird. Denn die Technologie kann für viele Menschen eines Tages womöglich einen riesen Unterschied machen und vielen Menschen da draußen womöglich das Leben wirklich nachhaltig erleichtern. Ich hoffe und wünsche mir, dass das Potenzial, das riesige positive Potenzial der Deepfake-Technologie öfter und lauter und größer diskutiert wird als die Gefahren, die aus ihr erwachsen können, wenn sie eben missbräuchlich verwendet wird. Und das Ganze funktioniert eben durch Aufklärung. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Ein- und Überblick über die Deepfake-Technologie in dieser Folge geben und auch zeigen, wie eine kleine oder große Schnapsidee die Welt auf den Kopf stellen kann. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und ganz viel Spaß mit den weiteren Folgen dieser spannenden Podcast-Reihe. Macht's gut, tschüss.